wünschte Glauben.
Jawohl, der Bitti und ich, wir freuen uns. Und Sie haben wieder eingeschaltet. Danke, danke, danke. Mittlerweile 67.000 Abonnementen. Und hier kommt's, liebe Zuschauer. Ergänzung. Ich habe mir's extra rausgeschrieben. Einsicht in die Notwendigkeit ist Freiheit. Wenn die Vertreter der Notwendigkeit Einsicht in die Notwendigkeit der Freiheit und in die Notwendigkeit der Freiheitssucher haben. Denn sonst wächst die Einsicht in die Notwendigkeit im gleichen Maß, in dem die Aussicht auf Freiheit sich verringert. Ich hoffe, Sie haben alles verstanden. Und damit ganz herzlich willkommen zur AK 47.
Die Schweden, die leben noch. Die essen ja auch Schweden-Eisbecher. Haben Sie es mitbekommen? Das Virus ist unter uns. Ja, das Virus ist unter uns. Oder wie das Merkel sagen würde, es ist mutiert. Mein Gott, hä? Ja, wie konnte das geschehen? Wir hatten doch Maxime, so war die Maxime. Und jetzt ist sowas, Impfdurchbrüche aller Orten, es ist einfach nur noch furchtbar. Wie hieß es im Sozialismus? Der Mensch beherrscht die Natur und die Natur die LPG. So hat's mein Opa gesagt.
Die Pandemie, die wird uns gar nicht mehr los, oder? Mein Gott, stellen Sie sich mal vor, über was hätten wir uns unterhalten sollen, wenn es die Pandemie nicht gäbe? Und jetzt sucht man ja nach Schuldigen, Sie wissen. Wer ist schuld? Wie hat Lauterbach gesagt? Professor Dr. Leisefluss. Die Pandemie der Impfunwilligen, der Ungeimpften. Jetzt sind die schuld. Na, ich bedanke mich ganz herzlich. Wer ist verantwortlich für die Pflegekräfte, damit sie ordentlich bezahlt werden? Wer ist verantwortlich für die Intensivbetten, damit diese ordentlich betreut werden? Wer führt die Kriege in diesem Land? Aus diesem Land heraus, natürlich ist die Bundesrepublik Deutschland mit beteiligt, egal ob in Afghanistan oder Mali oder sonst was. Dafür ist immer Geld da. Aber das Leben Schutzbefohlener weiter gut zu betreuen, das kommt ja nicht in Sinn. Nein, da lieber spaltet man die Gesellschaft auf in Ungeimpfte und Geimpfte, wer jetzt alles schuld ist. Und Sie erinnern sich, weil ich gerade darüber spreche, im ersten Eingesperrtsein fragte doch Frank der Blassberg bei Hart aber fair, Heinrich Bedford Strom, immerhin der größte Chef sozusagen, der Herr über die Pflegekräfte, die Diakonie, ob es nicht angebracht wäre, nicht nur zu klatschen, sondern vielleicht auch mal genügend Geld auszugeben, damit die Pflegekräfte auch in der Pflege bleiben und weiter die Patienten pflegen können. Was antwortet der Mann, der... Und wenn er sich im geistigen Fegefeuer befindet, zum Schmunzelmonster wird, Bedford Strom, sagte, ich weiß es heute noch, eine gewiss wichtige Frage, Sie haben völlig recht, aber wir sollten das den Fachkräften überlassen und nach der Pandemie darüber entscheiden, was angemessen und was nicht. Damit war das Ding durch. Suggeriert wurde, im Moment ist nicht so viel Geld da. 3 Wochen später stellte die evangelische Kirche, also mithilfe der evangelischen Kirche, durch einen Sonderfonds ein Flüchtlingsschiff in Dienst, und zwar die Sea-Watch 4. Und ich habe gar nichts dagegen, dass man Menschen, überhaupt nichts dagegen, Menschen in Not rettet, um Gottes Willen, um im Bilde zu bleiben. Aber die Menschen, die man hätte pflegen müssen, nochmal Schutzbefohlene, waren die nicht das Leben wert? Da war kein Geld da. Und warum spielt man die einen gegen die anderen aus? Das ist etwas, was mir nicht in den Sinn kommt. Ich begreife das nicht. Sie haben es vor sich hergetragen als die selbsternannten sehr guten Menschen, die moralisch-ethisch Überlegenen. Und die Menschen, die auch in Not waren, die wurden nicht bedacht. Und das finde ich sehr, sehr bedenkenswert. Und im Johannesevangelium steht geschrieben, der gute Hirte kennt seine Schafe, er ruft sie einzeln beim Namen. Der gute Hirte wirkt als Regisseur. Er sieht und weiß, wie die Schafe weiden. Und niemals verlässt der gute Hirte seine Herde. Und wenn plötzlich, es steht ja nicht umsonst geschrieben, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, aber eben nicht deinen Übernächsten. Und es gibt eben auch etwas wie Schutzbefohlene, es gibt Fürsorgepflicht. Und die wurde meines Erachtens nicht eingehalten. Und ich frage mich, lieber Bedford Strom, wie kann es sein, dass Sie als SPD-Mitglied, man darf ja nicht ganz vergessen, die SPD in der ersten GroKo, in der zweiten GroKo unter Sigmar Gabriel, Sie erinnern sich, wenn wir Wirtschaftsminister werden, wir werden die Rüstungsexporte halbieren. Was haben Sie gemacht? Sie haben sie verdoppelt und verdreifacht. Ich nenne sowas Lügen und Heucheln, um mit Luther zu sprechen. Ja? Sie lügen, wenn Sie das Maul aufmacht. Darum nochmal ganz glasklar. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Wer Kriege sät, erntet Flüchtlingsströme. Und ich wünschte mir von der evangelischen Kirche, dass sie nicht nur eine Nichtregierungsorganisation mit angeschlossener Glaubenskrabbelgruppe ist, sondern dafür auch konsequent eintritt, dass keine Kriege geführt werden, dann müssten wir auch nicht die Frage stellen nach Flüchtlingsschiffen. Für mich hat das ein Geschmäckle. Und ich glaube, wir sollten darüber mal diskutieren, damit Kriege überhaupt gar nicht erst geführt werden müssen. Das wäre auch ein großer Beitrag zum Umweltschutz.
Das sind Sie ja schon wieder. Nein, kennen Sie das? Kannst du gerade eben mal vielleicht? Also wenn ich so einen Satz höre, auch nach 31 Jahren weiß ich, wer so spricht, ist nicht von hier. Nee, so reden wir hier noch nicht. Kannst du vergessen. Ja, das ist so verschwiemelt, so irgendwie. Apropos irgendwie. Sehr beliebt bei der Jugend ist auch dieses, ja wie jetzt? Wie jetzt? Irgendwann kommt bloß noch, hm. Erst dachte ich, das ist so die Frage nach dem Aggregatzustand. Wie beschreibt ja die Form? Oder, was Sie auch garantiert kennen, eher nicht. Waren Sie schon mal in Dresden auf dem Striezelmarkt? Der beginnt immer gleich nach dem Totensonntag. Eher nicht. Mhm. Möchten Sie mal dorthin? Nicht wirklich. Kannst du eigentlich jeden Dialog abbrechen? Ne, alles irgendwie. Wenn Sie dann noch hören, mittlerweile auch, egal ob öffentlich-rechtliches Fernsehen oder Privatfernsehen, kannst du gerade eben mal vielleicht den Mülleimer mit runternehmen?
Eher nicht.
Ja, wie jetzt?
Na, nicht wirklich.
Und so bleibt der Dreck eben wieder um. Und genau daran musste ich denken, als ich jetzt vom Klimagipfel hörte. Die verarschen uns. Und ich bin bestimmt kein Fan von Greta Thunberg. Aber es ist absolut richtig, diejenigen Staatslenker, die sozusagen das kapitalistische System weiterführen, die Brandstifter sind, können sich jetzt nicht aufführen als Feuerlöscher. Alles nur Geschwafle. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Also wenn uns hier vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass in Deutschland die Impfstoffe knapp werden. Wir hätten es doch nicht geglaubt. Oder stellen Sie sich mal vor, jemand hätte gesagt, die Impfstoffe halten vielleicht nicht das, was die Pharmaindustrie versprochen hat. Denn mittlerweile gilt ja sogar schon die Erkenntnis, auch unter Fachärzten, dass es Impfdurchbrüche gegeben hat, auch bei Zweifachgeimpften. Und wer da gesagt hat, eine einmalige Zweifachimpfung, das wird nicht ausreichen. Dreie müssen es mindestens sein. Der galt doch damals vor einem Jahr, die Älteren werden sich erinnern, als Verschwörungstheoretiker, als Aluhut, Querdenker sowieso, ein Feind der Demokratie. Also kurz, Nazi, eigentlich Nazi. Und jetzt ist all das, was Zweifler vor einem Jahr gesagt haben, die Realität. Und jetzt frage ich Sie, liebe Gäste, wer trägt daran die Verantwortung? Wer trägt die Schuld an der ganzen Misere? Völlig richtig. Die AfD und der Russe. Na, wer sonst? Und darauf würde ich sagen, können wir uns heute mal genehmigen, einen Reichstagsbrand. Ah. Reichstagsbrand. Brennt nicht. Trost. Der jagt dahin, dass die Rosse schnaufen. Der muss im Staub daneben laufen. Aber die Nacht holt beide ein. Setzt jenen im Traume neben die Rosse und den anderen in seine Karosse. Wer fährt nun fröhlicher, der da wacht oder der blinde Passagier bei Nacht? Weil Sie gerade so wunderbar geschmunzelt haben, der Reichstagsbrand ist ein geistiges Getränk und er ist eine eingetragene Marke. Und es steht auch wirklich hier drauf, brennt nicht. Wurde hergestellt aus diversem Fallobst. Hören Sie auf zu lachen, es ist ja so. Und bei meinen Veranstaltungen, so ich sie denn spielen darf, werde ich diese Fläschchen verkaufen. Und falls Sie jetzt geschockt sind, 0,2 Liter kosten 33 Euro. Das ist ein Edelbrand, davon gibt es nur 200 Flaschen. In einer kleinen Brennerei haben wir das gemacht, in der Lausitz, in der Oberlausitz. Und die große Flasche, also 0,35, kosten 45 Euro. Nun können Sie zu Recht sagen, sag mal, der muss doch einen Laps haben, wie kommt denn der auf solche Preise? Ich möchte, dass wenn die Leute hören, 33 Euro, dass denen der Schreck in die Glieder fährt und sie nie vergessen, wann das gewesen ist. Richtig, 1933. Und warum die große 45? Da war der Irrsinn vorbei. Und Sie können mir vertrauen, dieser Reichstagsbrand, der übrigens wirklich hervorragend schmeckt, also der ist sein Geld wert, dieser Reichstagsbrand, der Erlös, kommt einem guten Zweck zugute. In diesem Sinne freue ich mich, Sie bei den Vorstellungen begrüßen zu dürfen und ich werde Ihnen demnächst dann auch verraten, wofür wir diesen Reichstagsbrand gemacht haben. Übrigens, als ich den angemeldet habe, aus dem Nähkästchen kann man ja mal plaudern, hat erst das Patentamt gesagt, das werden Sie nicht genehmigen, weil das hat kein Alleinstellungsmerkmal. Dann habe ich mir überlegt, wer macht denn noch einen Reichstagsbrand? Ja, haben sie gesagt, das ist aber ein bisschen missverständlich. Und dann habe ich gesagt, nee, wir möchten, dass das für einen guten Zweck ist. Und wo gibt es bitteschön ein geistiges Getränk in diesem Lande, bei dem man sogar noch was lernt? Und genau darum geht's. Und was soll ich Ihnen sagen? Prost. Ich selber trinke ihn nur noch.
Ach du meine Nase!
Und wo bleibt das Positive, Herr Steimle? Na freilich, Sie haben da völlig recht. Ich habe was Positives, was uns alle tröstet. Und ich bin mir sicher, Sie sind genauso begeistert wie ich, als ich diese kleine Episode und Geschichte hörte. Ich war bei einem Förster, habe mich mit ihm unterhalten, in der schönen Stadt Mühlhausen. Sie wissen, Mühlhausen, wo unser guter Thomas Münzer herkommt. Und wir unterhalten uns so und ich sage, Mensch, Sie haben dort aber einen tollen Käfer, wer ist denn das? Und da sagt er, na gucken Sie mal, wie groß der ist. Ja, der ist riesig. Ne? Und deswegen heißt der Goliath-Käfer. Das ist wirklich so ein Teil. Unfassbar, also ich finde die ja eklig, aber der hatte irgendwas. Und da sagt der Herr Steimle, dieser Goliath-Käfer besitzt folgende Eigenschaften. Er verpuppt sich zwischen 2 und 5 Jahren im dunklen Mulm. Alleine diese Formulierung fand ich ja schon, im dunklen Mulm. Also Sie merken, wie eklig das sein muss. Bis zu 50 Zentimeter groß ist das Gehäuse, in dem der Engerling dann lebt. So, und nach 2 bis 5 Jahren entlarvt sich diese Puppe und wird zum Käfer. Und lebt dann noch 8 Wochen. Ungeimpft.
Kennen Sie das unsichtbare Visier? Na klar, das war ganz groß, oder? Mit Armin Müller-Stahl und als CIA-Agent mit Strohhut Walter Niklaus. Ganz genau. Walter Niklaus, Und Sie kennen natürlich auch Sachsens Glanz und Preußens Gloria. Natürlich, diese Stimme, die dazwischen, diese schnurrende Stimme, dieses, die Fürstin Michalski, aber natürlich, Sie kennen ihn. Ich wusste es doch. Walter Niklaus ist am 6. November früh um 4 eingeschlafen. Lieber Walter, ich darf einen ganz kleinen Nachruf auf dich machen. Ich habe dich immer bewundert. Du warst ein väterlicher Freund. Du warst ein großes Vorbild, ein ausgezeichneter Regisseur. Und vor allen Dingen, ich habe dich nie über einen anderen Menschen ein schlechtes Wort sprechen hören. Und er besaß eine Größe, die von innen kam. Er war deshalb ein Großer, weil er nie damit rumgetönt hat. Es war ein Arbeiter im allerbesten Sinne. Und ich erzähle Ihnen jetzt mal, und ich hoffe, es interessiert Sie, wie Walter gearbeitet hat. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ein Arbeitstag bei Walter Niklaus. 10 bis 14 Uhr Probe im Schauspiel in Leipzig. Danach kurz in der Kantine, Fischbrötchen, Soljanka oder Barwiner. Spätestens ab 15 Uhr war Walter in der Theaterhochschule Hans Otto, dort wo ich auch studiert habe, und gab künstlerisches Wort. Hasko Weber, jetzt Generalintendant in Weimar, wird sich erinnern. Er hatte das große Glück und ich war darauf immer neidisch, dass Walter Niklaus mit ihm das künstlerische Wort machte. Liebe Grüße, Hasko. Und dann, nachdem also bis 17 Uhr künstlerisches Wort gelehrt wurde, also wie man Gedichte spricht, die Sprache einsetzt, ging Walter ins Schauspielhaus zurück und zwar von 18 bis 22 Uhr entweder Probe wieder oder Stück gespielt. So, nun könnte man ja annehmen, das reicht. Danach hat Walter von 22.30 Uhr bis 3 Uhr in die Früh entweder im Synchronstudio in Leipzig oder im Hörspielstudio als Regisseur gearbeitet. Das ging ja nur nachts, weil sonst gearbeitet wurde in der Republik und es laut war. Man muss dazu nochmal sagen, 400 Hörspiele hat dieser Mann in seinem Leben gefertigt. Unvorstellbar. Und das hat er, wie gesagt, 20 Jahre durchgehalten. Bei ihm haben unzählige Menschen Schauspieler sprechen gelernt und sind richtig zu Schauspielern geworden. Ich denke an Alfred Struve. Ich denke an Rolf Hoppe. Ich denke an Angelika Domröse, Sylvester Groth. Aber auch viele Schauspieler, die nach der Kehre dann hier in Hörspielen mit ihm zusammenarbeiten durften und die gesagt haben, Mensch, das ist ja ein großartiger Mann. Und er bekam übrigens den Herkules für die Päpstin. Also der hat auch nach der Kehre nochmal Ausgezeichnetes geleistet. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die er mir selber erzählt hat. Er war eingerufen worden nach Moskau und sollte für die Befreiung, das war so ein Heldenepos, sowas wie heute Titanic, die Synchronisation übernehmen. Ich glaube, er gab die Rolle des Generalfeldmarschall Paulus. Und die Russen nun, zu Recht, wie auch immer, ja, wir haben modernste Technik, eine Woche, Herr Niklaus, keine Probleme, Sie werden sehen, wir haben modernste Technik, eine Woche haben wir Zeit, bitte sprechen Sie, nehmen Sie sich alle Zeit. Eine Woche, Walter war nach anderthalb Tagen fertig. Die haben Bauklötzer gestaunt, sind tot umgefallen und haben gesagt, wie geht das, wie machen Sie? Und da sagt Walter, und das zeigt eben die Größe. Ach, wissen Sie, das ist so Besonderes, gar nichts. Das wird bei uns überall in der DDR so gemacht. Das war Walter. Unvorstellbar. Jetzt noch eine ganz kleine Mini-Anekdote, die muss ich erzählen. Zu seinem 95. Geburtstag, ich war bei Walter zu Hause, es war regnerisch. Und wir haben dann so ein bisschen Baileys getrunken. Das war so eine Art Eierlikör mit Kakaogeschmack. Und Walter trank schon den 4. am Nachmittag. Gut, es regnete draußen. Und seine liebe Frau, die Stanka, kam rein und sagte, Walter, aber entschuldige, du trinkst jetzt schon den 4. Eierkognak da. Und Walter, nur lass mich doch mal trinken, Menschenskind. Ich habe mein ganzes Leben nicht trinken dürfen, weil ich immer gearbeitet habe. Eins noch zum Schluss, das ist mir ganz wichtig. Der Walter hatte etwas, wovon viele träumen und was uns niemand in diesem kleinen Land DDR zugetraut hätte. Er hatte zur Größe noch Noblesse. Lieber Walter, danke, danke, danke. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, ein bisschen Zeit haben, holen Sie sich mal bitte Peter und der Wolf, denn da hat auch der Walter Niklaus auf der Schallplatte den Erzähler gegeben. Es war ein ganz großer. Walter, bis gleich. Ich glaube, es ist an der Zeit, den Spieß rumzudrehen. Nicht, dass wir uns verordnen lassen als Bürger dieses Freistaates. Ihr dürft nur mit 2G. Wir kommen dann gar nicht mehr. Auch das ist eine Möglichkeit des Protestes, zu sagen, nee, dann spielen wir nicht mehr. Und an dieser Stelle möchte ich aufrufen, wer das kann und vor allen Dingen mit seinem Gewissen vereinbaren kann, an alle Künstler dieser Stadt, dieses Freistaates und darüber hinaus, dann spielen wir nicht für 2G. Wir möchten diese immer weitere Spaltung unserer Gesellschaft nicht noch unterstützen. Entweder alle oder keiner, so heißt es übrigens bei Gundermann. In diesem Falle wird also appelliert an die Solidarität untereinander. Und wenn ich höre, dass selbst in Bayern berühmte, führende Kabarettisten sich schon angeschlossen haben, wie zum Beispiel Helmut Schleich, dann kann ich nur sagen, das ist der richtige Weg. Und wir müssen der Staatsregierung mal begreiflich machen, vor allem in Sachsen und natürlich auch in Bayern und darüber hinaus, dass sie sich vielleicht mal wenden soll an die Pharmaindustrie. Der Impfstoff hat nicht das gehalten, was versprochen wurde. Schluss mit der Spaltung, Tests für alle. Und wenn die Gefahr vorüber, dann sehen wir uns alle froh und gesund hoffentlich wieder. Nur nochmal an der Stelle, es ist nicht gut, immer weiter zu spalten und den schwarzen Peter, und damit ist nicht Peter Altmaier gemeint, an die Leute weiterzugeben. Das ist der falsche Weg. Deswegen habe ich mich entschlossen, ich spiele nicht. Gerade in der Weihnachtszeit macht keinen Spaß. Und das war Bäschen und da damit 3G. Ja, aber 2G kann man nur sagen, das heißt für uns, kommt keiner.
Lieder, Märchen und Geschichten auf ein bunter Blumenstrauß sind ein Gruß für brave Kinder.
Aus Reichstagsbrand brennt nicht. Na, was ist das? Richtig, der Bleistift von Thaddäus. Punkt. Und ich hatte es Ihnen ja versprochen, wenn es soweit ist, werde ich mich rechtzeitig melden. Ganz bald, also wir liegen in den allerletzten Zügen, wird es eine neue Steimles-Welt-Sendung geben. Anfang Dezember wird das sein und begrüßen wird sie da auch richtig. Und wer jetzt weint, der ist hier genau richtig aufgehoben. Das ist der Struppi. Ja, mein lieber Struppi, ist doch gut. Mach dir keine Gedanken. Ja, Thaddäus Punkt ist nicht dabei, aber der Sohn, der wunderbare Andreas Fülfe. Ich werde interviewen den einzigartigen Klaus Feldmann. Ist ja logisch, der gehört zur aktuellen Kamera. Er gibt auch Einblicke, was alles nicht gesendet werden durfte. Und wir werden dabei haben den wunderbaren tanzenden Schlosser Robby Weigel. Und wer ist noch dabei? Mit einer einzigartigen Beschreibung über die Kriegswirren, wie er sie erlebt hat. Sie haben ihn schon längst in ihr Herz geschlossen, Erwin Leister. Was? Ach so, ich soll noch sagen, der Struppi braucht auch Futter. Mein Gott, das ist aber jetzt wirklich mit der 8 Meter Rüstleiter. Die Leute haben es doch verstanden. Ja! Mensch, Struppi! Furchtbar sowas. Ach, eine Geschichte noch. Gut, dass es mir einfällt. Man muss auf sein Herz aufpassen. Und zwar, es gibt wieder diesen einzigartigen Stollen, Bäckerei Gocht, Leipziger Straße 198. Ich war schon dort. Ganz kleine Geschichte, muss ich Ihnen erzählen. Folgendermaßen, der sagt, Herr Steimle, ich habe jetzt mir Butter nochmal angelegt. Ich sage, wie bitte? Ja, richtig eingekauft Butter, denn nächste Woche, also das ist dann schon, ne, wird die Butter das Kilo um 2 Euro teurer. Wahnsinn. Und wenn ich keine Beziehung hätte zu einem, der Rosinen hat, könntest du mir die Rosinen in den Mund schnipsen. Überlegen Sie sich mal. Also, was will ich damit sagen? Wenn Sie erwägen, Stollen zu kaufen dieses Jahr, machen Sie es jetzt. Bestellen Sie rechtzeitig vor und immer dran denken. Nur große Stollen schmecken gut. Stimmt, Strubi?
Genau.
So machen wir's. Nee, du kriegst keine Stollen, du kriegst Wurst. Ja, Strubi, ist doch gut. Beruhige dich, mein Gott. Ja. Och, ein Angsthund, kein Angsthase.